Was ich mitgenommen habe, ist, es einfach zu gestalten, dass es verständlich ist für die Patienten, dass wir den Patienten Zeit geben müssen und ihnen so gut es geht in ihrer Entscheidung helfen. Und sie dürfen durchaus Fragen stellen, ne, die Patienten.
Hier sind Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir hatten heute einen tollen ersten Tag von dem Hemo Next Forum und haben viele spannende Vorträge gehört.
Ja, ich muss dir sagen, also wirklich, wirklich sehr spannende Themen. Und ich bin bei einem Thema doch wirklich stehen geblieben und dachte, er trifft den Kern meiner täglichen Praxis, eine Entscheidung zu treffen. Und nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten. Du weißt, wie schwierig es ist, oft Entscheidungen zu treffen. Und wenn man mich fragt, wie ich die Entscheidung treffe, sage ich, dann kann ich das basieren auf viele, viele Dinge und denke mir manchmal Dinge vielleicht auch aus und weiß gar nicht, ob sie wirklich evidenzbasiert sind. Aber vieles, da erinnere ich mich gerne an Karin Koenig aus München und ich sie oft gefragt habe, wie kommst du darauf, das so zu therapieren? Sagt sie, ja, es ist auch vieles eine Bauchentscheidung.
Ja. Und bei mir ist es oft so, dass ich am Anfang gar keine Entscheidung treffen will und erstmal lange rede, bis ich dann sage, okay, das ist meine Entscheidung, die ich jetzt dem Patienten mitteile. Mhm. Und wir hatten einen tollen Vortrag gehört über Entscheidungsfindung und haben heute auch einen Gast bei uns.
Genau, Professor Geismeier.
Ja.
Und ich freue mich wirklich spontan, Sie ansprechen zu dürfen, sozusagen einen Podcast mit uns zu machen, weil ich finde, Ihr Vortrag hat mir an vielen Stellen tatsächlich die Augen eröffnet. Und das Thema Entscheidung ist ja ein schwieriges, aber kann auch ein leichtes Thema sein.
Ja, das ist ganz richtig. Ich meine, wir treffen alle viele Entscheidungen jeden Tag, von ganz kleinen Entscheidungen bis zu den großen Entscheidungen im Leben, die wir vielleicht nicht jeden Tag treffen. Also manche Entscheidungen sind vielleicht doch etwas außergewöhnlicher.
Wie viele Entscheidungen treffen wir denn eigentlich am Tag?
Oh, da gibt es immer diese riesigen Zahlen, die dann bei Vorträgen über Entscheidungswissenschaften gern genannt werden, dass wir tausende Entscheidungen jeden Tag treffen. Aber das ist natürlich auch ein bisschen verniedlichend den Entscheidungen gegenüber, dass man dann irgendwie jede kleinste Entscheidung irgendwie reinzählt. Also wir interessieren uns in unserer Forschung tatsächlich mehr für die etwas größeren Entscheidungen. Also es ist dann vielleicht noch die Entscheidung, was ich irgendwie esse, aber vielleicht nicht jedes Detail bei dem Gericht oder so. Genau.
Wir haben ja das Thema, dass wir oftmals ganz viele Interessen in so einem Gespräch haben, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, zusammen mit dem Patienten. Da sind vielleicht auch Eltern dabei, die haben eigene Interessen, wir haben eigene Interessen, dann hat das Kind eigene Interessen. Und dann gibt es noch so viele therapeutische Möglichkeiten, sodass es teilweise wirklich schwer ist, eine Entscheidung zu treffen. Wie werden denn Entscheidungen getroffen?
Ja, da muss ich doch ein bisschen größer anfangen. Also wir unterscheiden zwischen zwei sehr grundlegenden Arten oder Umgebungen, in denen wir Entscheidungen treffen. Das eine sind Entscheidungen unter Unsicherheit oder Ungewissheit. Also das ist quasi in der großen Welt da draußen. Das sind die Entscheidungen, wo wir nicht alle Alternativen kennen, wo wir nicht an jede Alternative bestimmte Wahrscheinlichkeiten hängen können, wo die Welt global vernetzt und weitläufig ist. Also quasi so die Entscheidung, welchen Beruf soll ich ergreifen, wen soll ich heiraten, und so weiter. Also so die ganz großen, die sehr ungewiss sind, wo ich nicht alle meine Optionen kenne. Und das sind Entscheidungen, da ist es tatsächlich so, das sind Entscheidungen, wo uns das Bauchgefühl, die Intuition und auch die Einfachheit hilft. Also wir hören sehr häufig, komplexe Themen brauchen irgendwie komplexe Entscheidungsregeln. Und das Gegenteil ist richtig. Je komplexer, je ungewisser die Umwelt ist, desto einfacher müssen die Entscheidungsregeln, die Entscheidungsmechanismen sein, um robust zu sein. Und die Intuition hilft uns dabei, in so einer Riesenwelt dann irgendwie auf die wesentlichen Aspekte zu fokussieren. Und wir unterscheiden das von Entscheidungen unter, wie wir es nennen, Risiko. Das sind quasi Entscheidungen, wo ich alle Optionen, alle Alternativen kenne, wo ich vielleicht weiß, was jeweils passieren kann und vielleicht sogar auch noch bestimmte Wahrscheinlichkeiten an diese verschiedenen Ergebnisse von Entscheidungen hängen kann. Und das sind natürlich Pole eines Spektrums, diese beiden Entscheidungsumwelten, die nahtlos ineinander übergehen. Und da ist es tatsächlich so, da lohnt es sich, statistisch drüber nachzudenken, da lohnt es sich, die Informationen einzuholen, abzuwägen, nachdenken. Also das ist eher das, wo wir den Kopf einschalten sollten. Das heißt auch nicht, dass wir den auf der anderen Seite ausschalten sollten. Aber das ist quasi das, was wir durchdenken, durchrechnen, durchüberlegen können. In den meisten medizinischen Entscheidungen haben wir wahrscheinlich eine Kombination aus beiden dieser, sagen wir mal, grob vereinfachten Polen von Entscheidungsfindung.
Wenn ich jetzt zwei verschiedene Eltern, wenn ich mir versuche, Elterngruppen zu nehmen, Eltern, die sich eher belesen, Eltern, die sich eher nicht belesen haben, und ich versuche, mit ihnen eine Entscheidung zu treffen. Was würden Sie mir dann an der Stelle raten, wenn ich eher Eltern habe, die, ich sage einfach mal, ängstlich belesen? Und es gibt ja sicherlich auch Eltern, die nicht gut belesen sind und sich auf das Wort des Mediziners vertrauen, sozusagen. Also es ist eher so, was der Arzt sagt, wird schon richtig sein. Aber wie geht man da vor und wie kann ich Patienten abholen an der Stelle, um mit ihnen eine gute und die richtige Entscheidung für diese Situation und auch für das Kind? Die kann auch möglicherweise nach 3 Monaten auch sich wieder ändern, weil sich eine Situation geändert hat. Aber wie geht man am besten vor und wie unterstütze ich Eltern, eine Entscheidung mit mir zu treffen?
Ja, also da müssen Sie natürlich erstmal rausfinden, was wünschen die Eltern sich an dieser Stelle? Also wie weit wollen die mit einbezogen werden? Und für Sie als Ärztin natürlich auch die Frage, inwieweit legen Sie auch Wert darauf, die mit einzubeziehen, selbst wenn Sie das vielleicht erstmal nicht so vorgesehen hatten oder sich so überlegt hatten. Ja, also das hat Jack Weinberg, der einer der großen Pioniere der evidenzbasierten Medizin und informierten Entscheidung, hat das gesagt. Er hat gesagt, er operiert niemanden, der nicht versteht, auf was er sich da einlässt. Er hat sozusagen vorausgesetzt, dass die Person versteht, was da dran hängt an der Entscheidung, was gut gehen kann, was schief gehen kann und wenn man es wusste, was Wahrscheinlichkeiten sind. Er hat gesagt, das ist sozusagen auch eine Erwartung, die ich an die andere Seite habe. Das würde so ein bisschen davon abhängen. Also wäre es für Sie als Ärztin okay, wenn die Eltern sagen, ich delegiere diese Entscheidung komplett an Sie, vertraue komplett, dass Sie diese Entscheidung für mich treffen. Wenn Sie sich damit wohlfühlen, dann könnten Sie das im Prinzip in der Situation machen und dann einfach Ihr Entscheidungsverhalten quasi adaptieren an das, was die Eltern wünschen. Wenn die Eltern mehr einbezogen werden wollen, dann würde man mit ihnen darüber sprechen, was wissen sie bereits. Sie würden vielleicht Wissenslücken füllen. Genau, also das hängt tatsächlich so ein bisschen davon ab. Was ist auch Ihre Erwartung an die Eltern? Also Sie als Ärztin haben ja immer viele verschiedene Rollen. Also Sie führen einerseits Patientinnen und auch Eltern durch diese Entscheidung durch. Sie stellen irgendwie, wo nötig und erwünscht, die relevanten Wissenseinheiten an dieser Stelle zur Verfügung. Wenn Eltern sich von sich selbst auch schon belesen haben, dann wird man das vielleicht mit ihnen besprechen. Auch wo haben sie quasi gute Quellen gehabt und wo stimmt das Wissen, was sie mitbringen und wo würden sie vielleicht Dinge auch anders sehen. Und dann haben sie natürlich auch diese motivierende Rolle, wenn es auch darum geht, um sowas wie Lebensstiländerungen und ähnliches. Also auch diese Rolle, PatientInnen dazu zu motivieren, in einer bestimmten Art und Weise vielleicht zu handeln. Also das wären so Rollen und die können Sie natürlich, wie weit Sie in welche Rolle reingehen, das hängt natürlich auch immer von Ihrem Gegenüber so ein bisschen ab.
Jetzt haben Sie ein Thema angesprochen, das war Wahrscheinlichkeiten und Sie haben uns ja sehr schön in dem Vortrag gezeigt, dass wir auch Wahrscheinlichkeiten nur schwer einschätzen können. Wie schaffen wir es, so etwas so darzustellen, dass vor allem der Patient es versteht, nicht nur wir?
Ja, also was dabei hilft, es gibt unser Verständnis von Wahrscheinlichkeiten hängt sehr, sehr stark davon ab, wie diese Wahrscheinlichkeiten repräsentiert sind, also wie man die Menschen nahebringt. So wissen wir zum Beispiel, also was in der Medizin sehr häufig kommuniziert wird, das sind relative Risiken, das sind Veränderungen, zum Beispiel diese und jene Verhaltensweise steigert ihr Krebsrisiko um 60%. Da wissen die Leute nicht, was bedeutet das genau, 60% von was, kommt irgendwie aufs Basisrisiko an. Man kann den Patienten aber auch sagen, naja, eine Steigerung um 60% würde zum Beispiel bedeuten, dass das Risiko von einer in 100 Personen auf 1,6 in 100 Personen steigen würde. Würde man vielleicht besser 1000 Personen nehmen, dass es von 10 auf 16 steigt, genau. Dass man keine Kommastellen hat. Jetzt habe ich selber ein bisschen falsch gemacht. Genau, wenn man das dann aber so erklärt, also es gibt quasi von jeweils 1000 Personen 6 mehr, die dann diesem Risiko ausgesetzt sind, das ist etwas, was Menschen verstehen. Also wenn man das in absolute Risiken für sie übersetzt. Und dann gibt es Methoden, die wir am Harding-Zentrum für Risikokompetenz entwickelt haben, das am Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung war und dann nach Potsdam gezogen ist, wo es sozusagen darum ging zu verstehen, wie Menschen solche Entscheidungen treffen und wie man ihnen helfen kann, sie besser zu treffen. Da haben wir unter anderem Faktenboxen entwickelt. Also das sind quasi einfache tabellarische Zusammenfassungen. Das geht auf Forschung von Lisa Schwartz und Stephen Wolosheen auch unter anderem zurück aus den USA, wo man im Prinzip nutzt und Schaden von Therapien, also so die wesentlichen Dimensionen überlegt, was ist der wesentliche Nutzen, was vielleicht da zwei oder drei Nutzenkategorien und dann die zwei oder drei wesentlichen Schadenskategorien und dass man das in dieselbe Währung übersetzt, dass man dann sagt, hier haben Sie 1000 Patienten, die diese Therapie machen, verglichen mit 1000 Patienten, die diese Therapie nicht machen und dann sozusagen, wie viele jeweils erleben bestimmte Nutzen, wie viele erleben bestimmten Schaden und vielleicht auch, was ist die Differenz, auch das kann man noch für die Leute ausrechnen, aber das ist so eine tabellarische Zusammenfassung, man kann das dann auch noch in Grafiken übersetzen, das mögen einige Leute lieber ist auch gezeigt worden, dass das tatsächlich ihnen hilft, Dinge auch gut zu verarbeiten, auch wenn die Verarbeitung vielleicht länger dauert. Dann haben Menschen eine gute Grundlage, diese Wahrscheinlichkeiten auch wirklich zu verstehen und für ihre Entscheidungen zu nutzen. Wahrscheinlich werden die Menschen, nachdem sie ihnen diese Informationen gezeigt haben, werden die Menschen ihnen trotzdem noch die Frage stellen, okay, und was soll ich jetzt machen?
Ja. Ja,
diese Frage wird von vielen trotzdem noch kommen.
Ja. Es gibt ja auch manchmal Patienten, die mir die Frage anders stellen, was würden Sie an meiner Stelle?
Ja.
Also die versuchen dann, die Frage anders zu formulieren, indem sie mich in die Patientenrolle setzen wollen.
Ja.
Wie geht man damit um? Ich meine, das habe ich oft und dann kann ich das auch aus meiner Sicht letzten Endes beantworten. Aber ist das dann nicht letzten Endes ein Beeinflussen oder beeinflussen wir Ärzte grundsätzlich in unserer Aufklärung und wie wir damit vorgehen letzten Endes? Ist es eigentlich egal, wie die Frage gestellt wird?
Es ist nicht egal, wie die Frage gestellt wird. Ich finde die Frage so klüger, als zu fragen, was empfehlen Sie mir? Mhm. Weil die Empfehlung hängt vielleicht auch an ganz vielen anderen Dingen ab, auch damit, dass Ärzte, Ärztinnen sich vielleicht auch selber schützen wollen, möglichst nichts übersehen wollen, dann teilweise einem vielleicht auch Igelleistungen verkaufen wollen oder Ähnliches. Mhm. Also das haben wir alle schon erlebt. Das sind natürlich keine von den anwesenden Ärzten heute hier, die das irgendwie machen würden. Aber dann die Frage deswegen zu stellen, was würden Sie machen oder was würden Sie machen, wenn es Ihr Kind wäre? Das ist quasi eine kluge Frage, weil da kriegt man vielleicht die wirkliche Präferenz. Aber es wird immer passieren, dass ihr als Ärztinnen und Ärzte die Patienten beeinflusst. Also ihr toppt alles in den Studien. Wenn wir Studien zur Patientenaufklärung machen, wir können quasi die Patienten aufklären, noch und nöcher und sie auch wirklich mündig machen. Und da gibt quasi auch tolle Programme für Patienten mit chronischen Erkrankungen, die sind häufig sehr bereit, sich da wirklich einzufinden. Also wenn es nicht um einmalige Entscheidungen geht, sondern wenn es wirklich ist, die Patienten wissen, das ist eine Krankheit, mit der ich den Rest meines Lebens zu leben habe, dann sind sie bereit, sogar Seminare zu besuchen dazu und sehr, sehr informiert. Und trotzdem wiegt die Entscheidung von den Ärztinnen und Ärzten am Ende immer noch sehr schwer. Also ich glaube, aus der Rolle und Verantwortung kommen sie nicht so richtig raus. Das heißt aber nicht, dass sie die Patienten in ungehöriger Art und Weise irgendwie beeinflussen, sondern gerade wenn die ein gutes Fundament haben und es auch verstanden haben und sie auch erklären, warum sie die Entscheidung so treffen würden, dann werden sie sicherlich einen Einfluss haben, aber dann kann das trotzdem auf Patientenseite eine informierte Entscheidung sein.
Jetzt haben wir eine kluge Frage, die der Patient stellen kann. Patienten sind ja meistens sehr nervös, wenn sie dem Arzt gegenüber sitzen. Viele Informationen geraten in Vergessenheit am Ende des Gesprächs. Da gibt es ja auch viele Studien dazu. Ja. Wenn so ein Patient sich jetzt oder in der Lage ist oder in der Situation ist, dass er eine Entscheidung treffen muss, was können wir ihm noch raten, außer dieser einen Frage? Was kann er noch als Werkzeug nutzen, um eine sinnvolle Entscheidung zu treffen? Für ihn sinnvolle Entscheidung.
Genau. Also was ich da relevant und hilfreich finde, ist, dass man die wesentlichen Informationen, Sie hatten es gerade schon gesagt, es wird viel Informationen vergessen auch. Und gerade wenn das eine emotional belastende Situation ist, wenn gerade die Diagnose zum Beispiel gestellt wurde oder so. Und dann die Informationen nochmal in schriftlicher Form irgendwie mitzugeben. Also es gibt teilweise tolle Aufklärungsbroschüren, die auch die Statistiken dann enthalten und so weiter, gute Darstellungen. Es gibt auch sehr schlechte Broschüren leider. Also man muss gute Broschüren irgendwie auswählen. Und dass man die wesentlichen Informationen den Menschen mitgeben kann. Und so wie ich das verstanden habe, geht es im Prinzip hier bei diesen Entscheidungen nicht. Das sind keine Notfallentscheidungen, die sofort getroffen werden müssen. Also das ist anders, als wenn jetzt irgendwie direkt ein Herzinfarkt droht und man schnell entscheiden muss. Sondern das Entscheidungen, da kann man die Patienten nochmal eine Nacht drüber schlafen lassen. Da kann man Informationen mitgeben und kann sagen, gucken Sie sich das alles in Ruhe nochmal zu Hause an. Sprechen Sie vielleicht auch nochmal mit Angehörigen. Wir hatten jetzt dies und jenes besprochen und denken Sie nochmal darüber nach. Auch um für sich rauszufinden, also dabei ist dieses berühmte nochmal drüber schlafen, das ist dann auch so ein bisschen, wo der intuitive Teil mit reinkommt. Das hilft uns selber für uns auch so ein bisschen die Dinge klar zu kriegen in unserem Kopf, was uns eigentlich am wichtigsten ist. Wir sind dann erstmal von Informationen überflutet vielleicht auch und können nicht unterscheiden zwischen, was davon ist jetzt wirklich wichtig und was nicht. Und wenn wir aber am nächsten Morgen aufwachen und dann haben wir normalerweise so ein bisschen eine klarere Vorstellung, naja, okay, das sind vielleicht für mich die drei wichtigsten Aspekte bei dieser Entscheidung. Darauf sollte ich sozusagen gucken und das kann helfen. Also ich glaube, da die Entscheidung zu vertagen an der Stelle, das ist für euch dann irgendwie mehr Aufwand, weil ihr die Patienten nochmal sehen müsst. Aber ich glaube, gerade bei chronischen Erkrankungen ist das was sehr Gutes.
Ich habe, manchmal stelle ich den Patienten die Frage, wenn schon ein paar Jahre ins Land gegangen sind, zu sagen, wie empfanden Sie die Aufklärung und wie empfanden Sie so dieses ganze Gespräch, um zumindest ein Feedback zu bekommen, was ich in der nächsten Zeit mal anders zu machen. Ich habe ein Feedback mal bekommen, dass mir ein Patient gesagt hat, weniger ist mehr. Das ist so dieses Verlangen von uns, alle Dinge aufzuzählen, nichts zu vergessen, weil wir uns natürlich in der rechtlichen Situation auch immer absichern müssen, dass wir auch alles erzählt haben. Und da bekam ich wirklich das Feedback, so ist eigentlich auch mitunter der Podcast entstanden, weil wir gesagt haben, weniger ist mehr, dann kann man vielleicht auch mal reinhorchen, kann dann nochmal zu einem späteren Zeitpunkt auch wichtige Entscheidungen treffen. Und wie ist das eigentlich, wenn wir Entscheidungen treffen wollen und müssen? Brauchen wir tatsächlich so viele Informationen? Und ist es nicht dann an der Stelle auch interessant zu wissen, sind wir nicht auch gefragt, mal vielleicht für eine Viertelstunde eine Pause zu machen und dann gegebenenfalls in das Gespräch wieder reinzugehen und so eine Art Keynote zu nehmen, diese Sachen sind wichtig und diese dann erneut mit dem Patienten zu besprechen? Ist das nicht auch?
Ja, das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, den Sie ansprechen. Sie haben die rechtliche Dimension angesprochen, das ist ja wie beim Beipackzettel. Der muss alles enthalten, einfach zur rechtlichen Absicherung und damit ist er vom Informationsgehalt relativ nutzlos für die falschen, für die meisten Menschen, nicht für die falschen Menschen, für die richtigen Menschen, sehr, 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 sehr nutzlos. Aber das müssen Sie vielleicht tun aus rechtlichen Gründen, wie Sie das gesagt haben. Aber dann nochmal eine Pause zu machen vielleicht die Person drüber schlafen zu lassen, vielleicht aber auch vor dem drüber schlafen lassen nochmal zu sagen, so aus meiner Sicht, das wären die fünf wichtigsten Aspekte oder drei wichtigsten Aspekte, also nicht mehr als das, dies hier abzuwägen gibt gegeneinander. Also hier haben Sie zum Beispiel eine Option, die bietet Ihnen mehr davon und die andere Option hat davon weniger, aber dafür mehr auf irgendeiner anderen Dimension. Und das sind so die Dinge, die Sie vielleicht relevant finden würden, das den Patienten mitzugeben und dann auch nochmal drüber nachdenken zu lassen. Aber ich glaube, so eine Trennung bräuchte es. Wir hatten auch immer die große Hoffnung, dass diese Faktenboxen, die wir und andere entwickelt haben, dass man die Medikamenten beifügen würde. Und die könnten natürlich den Beipackzettel nicht ersetzen, weil der eben rechtlich relevant ist. Und diese Faktenbox nicht vollständig sein kann und nicht sein darf, um nützlich zu sein. So wie eine Landkarte nicht mehr nützlich wäre, wenn sie komplett die Welt abbilden würde. Dann wäre sie ein perfektes Abbild von der Welt, aber hätte überhaupt keine Abstraktion. Das wäre nicht mehr nützlich. Also wir müssen quasi abstrahieren. Haben wir bisher noch nicht geschafft, dass das Medikamenten beigefügt wird. Als Ergänzung fänden wir das tatsächlich total sinnvoll, nicht um den Beipackzettel zu ersetzen. Und das können Sie, glaube ich, bei dem Aufklärungsgespräch ein bisschen ähnlich tun.
Da müssen wir mal in Fakten boxen.
In Faktenboxen, genau. Aber das können wir tatsächlich mal als Projekt mitnehmen und überlegen, ob wir unsere Therapien oder auch die Entscheidungen für die Patienten in solche Faktenboxen packen können. Ne? Das wäre mal ein Projekt.
Was ich auch das wäre ein spannendes Projekt. Ja. Also wenn Sie da Unterstützung brauchen, wenn Sie die epidemiologischen Fakten haben, kann ich gerne das unterstützen mit meinen Leuten. Also das ist was mir ein großes Anliegen ist. Ich bin eben selber kein Mediziner, kein Epidemiologe. Also die Daten müssten von Ihrer Seite kommen, aber das sind Projekte, die wir natürlich immer gerne unterstützen.
Die Daten haben wir definitiv.
Die Daten haben wir sicherlich und wir haben auch sicherlich ganz viele engagierte auch Eltern und die sicherlich dabei sind. Also ich meine, vielleicht ist das eins unserer nächsten Projekte, Björn.
Klingt super. Vielen, vielen Dank. Was ich mitgenommen habe, ist, es einfach zu gestalten, dass es verständlich ist für die Patienten, dass wir den Patienten Zeit geben müssen und ihnen so gut es geht in ihrer Entscheidung helfen und sie dürfen durchaus Fragen stellen, ne, die Patienten.
Auf jeden Fall. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Vielen Dank.
Ja. Vielen Dank an Sie.
Mit freundlicher Unterstützung von SOBI. Swedish Orphan by Vital.